Leute, Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengrabe. Seid nicht stolz auf Orgeln und Geklunker, seid nicht stolz auf Narren und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Denkt an Todesröcheln und Geschöne, drüben stehen Väter, Mütter, Söhne, schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben. Wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Übern Graben, Leute, Leute, übern Graben.
Sehr geehrter Herr Dr. Küppers, sehr geehrte Vertreter der Politik und aller Ausbildungseinrichtungen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Münchnerinnen und Münchner und natürlich liebe Gäste, ich begrüße Sie zur Eröffnungsveranstaltung des Kunst- und Friedensprojekts Never Again, 3000 Mohnblumen auf dem Königsplatz. Mit dem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, an das Leid aller Kriege, verbindet dieses Projekt den Appell an den Frieden. Mein Name ist Renate Birner und wie Walter Kuhn bin ich Mitglied in Kolibri Interkulturelle Stiftung, die dieses Projekt von Anfang an unterstützt. Walter Kuhn hat Großes vor, schrieb die SZ Ende September. Und dieses Große wurde nach langer Planung ab Donnerstag, den 1.11., schneller als planbar, begeistert und begeisternd, umgesetzt in ein stündlich wachsendes Blumenfeld. Und von den ersten Stunden des Einpflanzens von allen Vorbeigehenden allen Alters begrüßt, begangen, besprochen und inzwischen berichtet, wie wir wissen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, in Kanada, in Australien, in der Türkei, in der Schweiz, selbst in Singapur und Katar. Vor diesen Mohnblumenfeldern wird nun der Künstler dieses Projekts, Walter Kuhn, als erstes zu Ihnen sprechen.
Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freunde von der Kunst und vom Frieden. Ich freue mich sehr, dass so viele hierher gekommen sind heute, um mit mir die Eröffnung dieser Kunstinstallation feierlich zu begehen. Der Anlass ist eigentlich nicht so schön, aber immerhin, man kann auch sagen, der Anlass ist schön, denn heute vor 100 Jahren hat ein Krieg aufgehört. Am 11. November 1918, genau um 11 Uhr, wurde in Compiègne, in diesem Eisenbahnwaggon, der Waffenstillstandsvertrag abgeschlossen und damit das Ende eines langen Krieges eben eingeleitet. 17 Millionen Menschen mussten ihr Leben lassen bei diesem Krieg innerhalb der 4 Jahre. Während dieses Datum in unseren Nachbarländern nationaler Gedenktag ist, hat es den Anschein, dass sich in Deutschland nur wenige an diese erste große Katastrophe des letzten Jahrhunderts erinnern wollen. Immerhin mit 17 Millionen Toten. Die Mohnblumen auf diesem Platz hier stehen für alle diese Toten. Ursprünglich gelten die Red Poppies eigentlich als Symbol für die Gefallenen des britischen Empire, aber diese Blumen wuchsen auf allen Grabhügeln als Pionierpflanzen ziemlich schnell, nachdem das Grab aufgeschüttet worden ist. Und nicht nur für die britischen Soldaten, sondern für alle, die dort ihr Leben gelassen haben. Und so ist es mein Anliegen, diese Blumen auch hier in München und in Deutschland, vielleicht auch international, zu einem Symbol des Gedenkens an alle Kriegsopfer auf allen Seiten, und zwar in der Vergangenheit und der Gegenwart, werden zu lassen. Und gleichzeitig möchte ich damit zur Versöhnung aufrufen. Warum der Königsplatz hier? Wenn meine Blumen gerade hier stehen, dann machen wir damit gleichzeitig einen Sprung in die Zeit des Nationalsozialismus. Neben vielen positiven Assoziationen zu München ist das Image der Stadt für immer auch belastet durch ihre Rolle als ehemalige Hauptstadt der Bewegung. Der Königsplatz wurde damals zur Kultstätte für nationalsozialistische Aufmärsche, bei denen zu soldatischer Opferbereitschaft bis hin zum Tod aufgefordert wurde. Wenn dort, wo Soldaten der Wehrmacht paradierten, nun dieser Blumenteppich vom im Wind sich wiegenden roten Mohnblumen zu sehen ist, dann soll das eigentlich auch die Vergänglichkeit und Sinnlosigkeit all dieses Machtgehabes verdeutlichen, damals wie heute. Uns bleibt nur übrig, die vielen Millionen Opfer, für die die deutsche Politik in der Vergangenheit die Verantwortung trägt, um Verzeihung zu bitten. Und das Unsere zu tun, dass so etwas nicht mehr wieder passiert. Applaus lassen Sie uns bitte mit einer Schweigeminute Ihrer aller gedenken und gleichzeitig auch alle anderen Opfer von Kriegen und Verstößen gegen die Menschlichkeit weltweit gedenken. Ich danke Ihnen für diese Geste und bitte Sie nun, kurz den Blick zu unserem schwarzen Container zu werfen, denn dort wird jetzt gleich was passieren, so hoffe ich, was der eigentliche Sinn dieser ganzen Veranstaltung ist. Jawohl, jetzt kommen Sie. Kleinen Moment. Also, die Aufschriften Never Again, Niemals Wieder, Nigokta, My Pew, Plus Jamais, außerdem auch noch auf Serbo-Kroatisch, auf Italienisch, auf Arabisch und auf Hebräisch. Sie werden es auf der anderen Seite lesen. Das ist der eigentliche Sinn dieser ganzen Kunstveranstaltung. Sie sind die entschiedene Aufforderung an alle Mächte dieser Welt, abzurüsten, die Waffen niederzulegen und an einer friedlichen Lösung von Konflikten zu arbeiten. Aktuell herrschen in mehr als 30 Ländern bewaffnete Konflikte und täglich erschrecken uns neue Meldungen aus Syrien, Afghanistan, dem Jemen und aus vielen anderen Regionen. Das Wettrüsten nimmt kein Ende. Immer mehr Ressourcen werden für den globalen Overkill eingesetzt und mit jedem Panzer, jedem Kampfjet, jeder Bombe, die gebaut werden, sterben Menschen schon bevor diese Waffen eingesetzt werden. Dadurch, dass Material und Geld für sinnloses Zeug ausgegeben wird, anstatt es für humanitäre Zwecke zu verwenden. Und gerade wir hier in München mit unserer Rüstungsindustrie bilden kein sehr vorbildliches Beispiel für Abrüstung. Mit weltweiten Waffenlieferungen in Konfliktgebiete sind wir mitverantwortlich für die Opfer und Zerstörungen dort. Und unsere Industrie verdient Geld daran, dass alle 14 Minuten ein Mensch durch in Deutschland produzierte Waffen auf der Welt zu Tode kommt. Das ist eigentlich kein Grund zum Klatschen, höchstens dagegen sich aufzustellen. Terre des Hommes hat diese Zahl vor kurzem veröffentlicht. Hören wir also auf, ständig weiter an der Rüstungsspirale zu drehen, wie es die NATO-Sicherheitskonferenz wünscht und wie es jetzt wieder durch die drohende Aufkündigung des Raketenvertrags durch Donald Trump den Anschein hat. Schicken wir eine Botschaft nach Paris, wo heute Trump und Putin sich gleichzeitig aufhalten. Ob sie sich treffen, ich weiß es nicht. Aber hoffen wir darauf, dass beide wenigstens zur Vernunft fähig sind. Meine Damen und Herren, es ist ein leichtes, andere Leute zu Pazifismus aufzurufen. Aber trugen und tragen nicht auch wir, hier friedlich Lebende, Verantwortung dafür, dass anderswo Konflikte entstehen? Wenn wir, die Industrieländer, durch immer größere Ausbeutung der Natur und der Rohstoffe weltweit die Lebensgrundlagen der Menschen an anderen Stellen dieser Erde vernichten? Das reicht von den Zeiten des Kolonialismus bis hin zu der heutigen Zeit mit den oft unfairen Handelsabkommen, deren Bedingungen in aller Regel vom Recht der Stärkeren bestimmt werden. Waren es nicht wir, die den Klimawandel hauptsächlich verursacht haben und der nun an anderen Stellen schon zum Kampf ums Überleben führt. Ich danke deswegen ausdrücklich allen Aktivisten, die sich zum Beispiel für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzen. Für mich betreiben die echte Friedenspolitik. Unsere Diplomaten lassen sich feiern, wenn sie im Sinne unserer Wirtschaft gut verhandeln und unser Wachstum sichern. Aber was für uns gut sein mag, vernichtet vielleicht anderswo Existenzen, zerstört lokale Märkte oder mag die Ursache für menschenunwürdige Arbeitsbedingungen sein. Neben uns die Sinnflut, so hat Stefan Lessenich das soziale Versagen unserer Weltordnung beschrieben, müssen wir uns da wundern, wenn immer mehr Menschen zur Rettung ihres Lebens fliehen oder sich auf den Weg machen, um an unserem Wohlstand selber zu partizipieren. Vielleicht kann auch jeder Einzelne und jede Einzelne von uns durch bewussteres Konsumieren oder Nicht-Konsumieren einen Beitrag dafür leisten, dass am Ende mehr übrig bleibt für ein auskömmliches Leben an anderen Stellen dieser Welt. Weltweite Solidarität verbunden mit einer klugen und umfassenden, auf Ausgleich gerichteten Entwicklungspolitik ist das Gebot der Stunde. Heute ist St. Martinstag, das ist eigentlich der Tag, wo man über Teilen, vielleicht auch globales Teilen, mal nachdenken sollte. Wir hören zwar immer, wie wichtig es ist, die Fluchtursachen zu bekämpfen, aber andererseits hören wir auch, dass zum Beispiel der Einsatz der Bundeswehr in Krisenländern auch dazugehört. Oder es wird subsumiert die Errichtung von Flüchtlingsauffanglagern an den Außengrenzen der EU. Ich glaube, das ist der falsche Weg, Fluchtursachen zu bekämpfen. Wir brauchen Geld, wir brauchen wirkliche Entwicklungshilfe und das muss noch viel, viel großzügiger ausgegeben werden, anstatt es in die Rüstung zu stecken. Ich glaube, das ist echte friedenssichernde Maßnahme. Verteidigungspolitik im positiven Sinn. Und letztlich profitieren wir alle davon, denn das bedeutet auch, dass wir vielleicht in Zukunft friedlich leben können. Und am Ende könnte vielleicht, wenn das klappt, dieser Traum in Erfüllung geht, die Mohnblume nicht mehr für den Tod stehen, sondern für die Liebe. Denn im persischsprachigen Raum ist es bereits das Symbol für Liebe. Jetzt müssen Sie mir leider trotzdem noch mal 3 Minuten zuhören. Und zwar deswegen, weil ich komme nicht aus, ohne mich auch bei all den vielen Leuten zu bedanken, die geholfen haben, dass dieses Projekt zustande gekommen ist. Zuallererst natürlich bei meiner Frau Irmgard, irgendwo hier ist sie, die mich in der Besessenheit für dieses Projekt hat aushalten müssen, ziemlich lange, und auf viele gemeinsame Stunden verzichten musste. Ich umarme dich dafür, wo immer du jetzt gerade bist. Weiterer Dank gilt denen, die mich unterstützt haben, das Projekt auch gegen anfängliche Widerstände der Stadt durchzusetzen. Allen voran Herrn Professor Nerdinger, dem Gründungsdirektor des NS-Doku-Zentrums, denn ohne dessen Empfehlungsschreiben hätte ich das vielleicht nicht geschafft. Besonderer Dank gilt aber auch den Vorsitzenden der Bezirksausschüsse Max Vorstadt, Christian Grimpmann und Schwabing West, Dr. Walter Klein. Sie und Ihre Gremien standen von Anfang an einstimmig hinter dem Projekt, obwohl es noch lange nicht genehmigt war. Und sie haben mir Mut gemacht, den Kampf für dieses Projekt eben weiter fortzuführen. Dank an alle, die mir geholfen haben, die Finanzierung sicherzustellen. Da will ich insbesondere Frau Alexandra Schörkhuber von der Bayerischen Hausbau nennen, deren wunderbare und unkomplizierte, ganz spontane Zusage einer sehr großen Spende letztlich den Durchbruch gegeben hat, dass diese Sache funktioniert hat. Danken will ich aber auch allen anderen Sponsoren und besonders den mehr als 400 Münchner Bürgerinnen und Bürgern, die bei der Patenaktion für die Blumen mitgemacht haben. Es ist großartig, wie sie sich da hinter meine Sache gestellt haben. Unbedingt erwähnen muss ich natürlich auch alle meine Freundinnen und Freunde der interkulturellen Stiftung Kolibri, ohne deren Hilfe das Projekt in dieser Form wahrscheinlich gar nicht fertig geworden wäre. Ich bin selbst seit 4 Jahren Mitglied bei Kolibri und unser Ziel ist es, mit unserer Arbeit Migranten und Migrantinnen sowie Geflüchteten zu helfen, sich hier in München besser integrieren zu können. Denn wir sind der Meinung, dass dies die Voraussetzung für ein gedeihliches Zusammenleben ist, wovon wir als Stadtgesellschaft als Ganzes profitieren. Wer mehr über die interkulturelle Stiftung Kolibri wissen möchte, also überall hier gibt es Flyer, in der Blackbox sicherlich auch ganz ausführliche Flyer, und informieren Sie sich und helfen Sie uns auch vielleicht bei unserer Arbeit. Wenn Sie wie ich der Meinung sind, dass eine Friedensmahnung durch Kunst alleine nicht hilft, sondern es eigentlich moralisch geboten ist, auch ganz konkret den Opfern gegenwärtiger Kriege zu helfen und Konflikte wie in Afghanistan und im Jemen und im Syrien wenigstens ein bisschen abzumildern für die Leute, die hier sind, ja, dann spenden Sie einfach. Hier sind ein paar Spendenkörbe und das Geld kommt der Arbeit für Flüchtlinge zugute. Wir finanzieren damit Traumabehandlung von traumatisierten Flüchtlingen, Sprachkurse und viele, viele andere Dinge. Informieren Sie sich einfach. Auch an diesem Projekt hier haben viele Migranten teilgenommen. Aus Afghanistan, aus Syrien. Und, das ist das Schöne, also beim Aufbau dieser Blumen zusammen mit 90 Freiwilligen aus der Münchner Stadtgesellschaft, die alle hier mitgeholfen haben. Es ist vorhin schon gesagt worden, wie schnell das alles ging, schneller als erwartet. Aber es ist ein solch schönes Symbol der Zusammenarbeit gewesen, also auch diese Tatsache, dass hier ganz über alle Grenzen hinweg gearbeitet wurde. Das Projekt setzt sich zusammen aus vielen solcher Symbole. So sind zum Beispiel die Blumen genäht worden von einer Firma in Bosnien, gar nicht weit weg von Sarajevo, wo der Erste Weltkrieg ausgegangen ist. Die Stängel dieser Blumen sind hergestellt worden von einer Drahtbiegefirma, deren Chef ebenfalls 1992 aus Bosnien geflohen ist als kleiner Junge. Und er hat es geschafft, sich hier bei uns in Deutschland eine Existenz aufzubauen. Ich bedanke mich bei ihm. Es war der Wunsch dieser beiden Firmen übrigens auch das Wort niemals wieder auf Serbo-Kroatisch mit auf den Container zu schreiben. Unbedingt bedanken will ich mich auch noch bei Frau Fischer-Guggemoos, der Direktorin der Anita Augsburg Berufsoberschule. Sie und der Lehrer Andreas Knorr und mehrere Schulklassen haben mitgewirkt bei einer Lesung, die aufgenommen worden ist, zu einer mehr als zweistündigen Performance, die Sie im Container jetzt 3 Wochen lang immer hören können. Sie wird als Dauerschleife hier vorgeführt und Sie können jederzeit kommen und auch jederzeit wieder gehen. Das ist ein unglaublich tolles Projekt. Schauen Sie nicht alle heute zum Container, das geht nicht. Also da passen nur 20 Leute rein, höchstens. Ansonsten bedanke ich mich natürlich herzlich noch bei dem Münchner Gewerkschaftschor, der schon gesungen hat und Sie haben es gehört, wie schön das war, und dem syrischen Friedenschor, der noch kommen wird, für die musikalischen Beiträge. Daneben alle, genau, ja. Auch alle Autorinnen die an unserer großen und Autoren, die an unserer großen Programmbroschüre mitgewirkt haben, herzlichen Dank an Sie, an alle Redner, die jetzt noch kommen und besonders an Dr. Küppers, den Kulturreferenten der Landeshauptstadt München, der jetzt als nächstes hier auf die Bühne steigt. Vielen Dank.
Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bin heute wieder sehr stolz darauf, Kulturreferent dieser Landeshauptstadt sein zu dürfen. Denn nachdem wir hier an diesem Platz in den vergangenen Monaten Sie und wir gemeinsam unsere Solidarität Ausdruck gegeben haben, ist es auch heute wieder so, dass die Münchner Stadtgesellschaft sich erinnert, um die Zukunft zu gestalten. Und wenn sie sich erinnern kann mit diesem wunderbaren Kunstwerk zusammen und wenn diese Bilder des Erinnerns auch in die Welt hinausgetragen werden, so können wir, glaube ich, auch ein wenig stolz darauf sein, wie die Erinnerungskultur unserer Stadt in der Stadtgesellschaft funktioniert. Wie sinnlos ist alles, was je geschrieben, getan, gedacht wurde, wenn so etwas möglich ist? Es muss alles gelogen und belanglos sein, wenn die Kultur von Jahrtausenden nicht einmal verhindern konnte, dass diese Ströme von Blut vergossen wurden. So lässt Erich Maria Remarque in seinem prägenden Roman »Im Westen nichts Neues« seinen Erzähler die Eindrücke eines deutschen Kriegslazaretts des Ersten Weltkriegs schildern. Es war ein bis dato beispielloser Krieg, der Europa wie ein Flächenbrand einnahm. Ein Krieg der Schützengräben, der maschinellen, massenhaften Auslöschung und Verstümmelung. Ein Krieg, der zeigte, dass der industrielle Fortschritt auch fatale Kehrseiten beherbergen kann. Ein Krieg, der absurderweise von großen Teilen der von Remarque beschworenen Kultur gefeiert wurde. Der 11. November 1918 markierte das Ende des Ersten Weltkrieges. Die Nachkriegszeit in Europa war kurz. Sie war auch eine Vorkriegszeit und führte in die noch verheerendere Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Von 1939 bis 1945 wurden durch die Kriegshandlungen und durch die Kriegsfolgen 80 Millionen Menschen getötet. Zahlen, die unfassbar sind. Die roten Mohnblumen, wir haben es gerade schon gehört, stehen als internationales Symbol für das Gedenken an die zahllosen Opfer der beiden Weltkriege. Aus diesem Grunde erstrecken sie uns zu Tausenden hier auf dem Königsplatz. Und wenn wir auf die Vergangenheit zurückblicken, muss man sagen, dass es ein großes Privileg ist, dass wir heute, 100 Jahre später, hier stehen können, gemeinsam in einer von Frieden und Demokratie geprägten Gesellschaft und auf dieses Datum schauen. Und auch der Ort, an dem wir und die Mohnblumen uns befinden, spielt eine prägende Rolle. Es ist dieser Platz, der insbesondere durch die Propaganda der Nationalsozialisten geprägt wurde. Hier befanden sich im Hintergrund die Ehrentempel, der Führer- und Verwaltungsbau der NSDAP. Hier fanden Kundgebungen und Aufmärsche der Nationalsozialisten statt. Es ist ein Ort, der uns zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit geradezu verpflichtet und auffordert. An diesem Ort geht es darum, sich zu den Werten unserer Gesellschaft zu bekennen. Denn wenn es ein Privileg ist, in Friedenszeiten an das Ende des Ersten Weltkrieges zu erinnern, heißt das auch, dass wir dies nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen dürfen. Wir werden immer wieder Zeugen, dass Frieden und Demokratie nicht der Normalzustand einer Gesellschaft sind. Es sind Werte und Errungenschaften, die wir pflegen müssen, für die wir einstehen müssen und die wir zeigen müssen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden weitreichende Lehren gezogen, die dem Frieden und der Demokratie in Bayern, in Deutschland und Europa stabile Fundamente gegeben haben. Dennoch zeigt sich aktuell wieder, dass diese Fundamente nicht selbstverständlich und unumstößlich sind. Im Angesicht komplexer gesellschaftlicher und politischer Herausforderungen sind auch moderne demokratische Gemeinschaften nicht davor gefeit, auf vermeintlich einfache Lösungen hereinzufallen. In dieser Situation müssen Demokratie, Pluralismus und Freiheit immer wieder aufs Neue erlernt und erkämpft werden. Dies betrifft die unaufgebbaren Normen und Grundwerte unserer Gesellschaft. Dies verlangt auch, immer rote Linien zu ziehen. Fremdenfeindlichkeit, die Verunglimpfung anderer Religionsgemeinschaften, die Überhöhung der eigenen Nation, Rassismus, Antisemitismus, Hassreden und eine grundsätzliche Infragestellung unserer repräsentativen Demokratie haben dabei nichts, aber auch gar nichts verloren. Und wir müssen uns dabei all denen entgegenstellen, die diese roten Linien überschreiten. Mit diesem Thema beschäftigt sich übrigens bis Mai nächsten Jahres eine stadtweite Veranstaltungsreihe 1918-2018, Was ist Demokratie?, in deren Rahmen ja auch diese Kunstaktion stattfindet. Auch die Kunstaktion Never Again versteht sich als universaler Bruch mit propagandistischer Kriegshetze jeglicher Art und als ein Aufruf zum Frieden. Die Mohnblume, die gewachsen ist auf den Schlachtfeldern unserer Kriege. Nicht wie Gras, das darüber wächst und Dinge verschwinden lässt, sondern unübersehbar als ein klares Signal, denn sie steht aufrecht und ist uns Mahnung und Erinnerung. Dieser Teil unserer Geschichte ist niemals abgeschlossen. Wir müssen ihn vielmehr als Auftrag für die Zukunft begreifen. Und dabei ist es besonders wichtig, dass Erinnerung nicht nur von oben herab verordnet wird, sondern auch in ihre Initiatoren in der Stadtgesellschaft hat. Glücklicherweise leben wir in einer Stadt, die reich an gesellschaftlichen Initiativen ist. Und das macht auch die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an diesem Projekt sehr deutlich. Und so ist das Projekt von Walter Kuhn ein Beispiel dafür, wie aus dem Antrieb eines Einzelnen eine Idee für Frieden in den Stadtraum getragen wird und das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger erreicht. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die mit ihrem Engagement auch hier heute mit dem Hiersein Stellung beziehen für ein friedliches, für ein demokratisches, für ein vielfältiges Miteinander, nicht nur in München, nicht nur in Bayern, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und der ganzen Welt. Vielen herzlichen Dank.
"2017 ging der Friedensnobelpreis an ICAN, der internationalen Kampagne für atomare Abrüstung. ICAN, das ist eine globale Organisation, ein Komitee aus 450 Organisationen in 100 Ländern. Der Einsatz für ein Atomwaffenverbot heißt für ICAN ebenso Einsatz für ein friedliches Zusammenleben, Achtung, gegenseitige Achtung, gewaltfreie Konfliktregelung. Der Atomwaffenverbotvertrag der UN, und ich nenne nur einen Punkt, der auch in der Friedensnobelpreisrede erwähnt wurde, ist wesentlich ICAN mit zu verdanken. Dieser Vertrag verbietet Herstellung, Besitz, Einsatz und Lagerung von Atomwaffen und von den 194 Staaten auf der Welt wurde er von 122 Staaten unterzeichnet, allerdings nicht von Deutschland. Martin Hinrichs, Vorstandsmitglied von ICAN Deutschland, baute den deutschen ICAN-Zweig mit auf. Er wird jetzt zu Ihnen sprechen.
Vielen Dank. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, mein Urgroßvater Karl Becker lebte eine Zeit lang hier in München. Er zog freiwillig in den Ersten Weltkrieg. In den Briefen, die er von der Front schrieb, hielt er bis zuletzt an seiner Überzeugung fest, es sei heldenhaft, für das Vaterland in den Krieg zu ziehen. Karl Becker fiel im Jahr 1917 bei Ypern in Flandern. Er ließ seine Frau mit 4 kleinen Kindern zurück. Seinen jüngsten Sohn, meinen Großvater Dankwart Becker, hat er nie gesehen. Der Erste Weltkrieg beendete die Illusion vom Heldentum im Krieg. Es ist nicht heldenhaft, von Artillerie und Maschinengewehren zerstückelt zu werden. Für die Perversion des technischen Fortschritts im Ersten Weltkrieg steht wenig so wie das Giftgas. Während der ersten Giftgasangriffe durch die Deutschen erlebten die Soldaten der Alliierten das pure Grauen. Sie waren dieser neuen Waffe schutzlos ausgeliefert. Wer überlebte, trug ein Leben lang die Bilder der grässlichen Qualen mit sich, unter denen die Opfer zugrunde gingen. Giftgas markierte einen neuen Höhepunkt der mechanisierten Vernichtung. Diese Waffe wurde in großem Stil eingesetzt. 100.000 Soldaten starben im Ersten Weltkrieg an Giftgas, mehr als 1 Million wurden verwundet. In der Vergangenheit wurden gefallene Soldaten als Helden verehrt. Wenn wir heute an die Opfer der beiden Weltkriege denken, dann nicht mit Verehrung, sondern mit Trauer. Nie wieder, das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Darauf gründet sich heute unsere Nation. Nie wieder Krieg, nie mehr Faschismus, nie wieder Völkermord. Dieser Weg war schwierig, er war nicht gerade. Der Versuch in Deutschland 1918 eine Demokratie aufzubauen scheiterte 1933 und doch baut unsere Demokratie heute auch auf den Errungenschaften der Weimarer Republik auf. Die Hoffnung, mit dem Völkerbund ein neues internationales System zu schaffen, in dem Staaten ihre Differenzen friedlich beilegen, ging mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verloren. Heute aber sind wir diesem Ideal näher. Der Einsatz von Giftgas durch die deutsche oder britische Armee wäre heute undenkbar. So undenkbar wie ein Krieg in Westeuropa. Die Institutionen, denen wir das verdanken, sind uns selbstverständlich geworden. Gerade deshalb riskieren wir, ihren Wert zu vergessen. Wenn der Krieg undenkbar wird, wird er wieder möglich. Sollen unsere Ideale überleben, so dürfen sie nicht bloß unreflektierte Tabus sein. Wir müssen sie begründen. Wir müssen sie uns im demokratischen Streit aneignen. Und wir müssen versuchen, ihre Kohärenz zu stärken. Denn das Recht ist das Gegenteil zur Willkür. Darum bin ich Mitglied der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, ICAN. Wir kämpfen dafür, eine klaffende Lücke im internationalen Recht zu schließen. Die Sonderstellung von Atomwaffen. Unser Vorbild ist die erfolgreiche Ächtung von Giftgas. 1925, 7 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, wurde der Einsatz von Giftgas durch einen internationalen Vertrag verboten. Selbst im Zweiten Weltkrieg, der neue Maßstäbe menschlicher Grausamkeit setzte, wurde Giftgas nicht mehr wie im Ersten Weltkrieg auf den Schlachtfeldern Europas eingesetzt. Waffenarsenale, die Millionen Menschen hätten töten können, sind heute vernichtet worden. Verletzt ein Staat diese Norm, bedeutet das seinen Ausschluss aus der internationalen Gemeinschaft. Kein Staat brüstet sich heute mit dem Besitz von Giftgas. Bei Atomwaffen ist es anders. Da ist die Rede noch vom nuklearen Club, vom besonderen Status, den diese Massenvernichtungswaffe verleihe. Diese Sonderstellung wird von den nuklear bewaffneten Staaten erbittert verteidigt. Ein Beispiel. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die Staatengemeinschaft erneut Regeln zu schaffen, die Kriegsverbrechen verhindern. Ein Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen sollte unter anderem klarstellen, dass das flächendeckende Bombardement der Zivilbevölkerung ein Kriegsverbrechen ist. Die Atomwaffenstaaten waren einverstanden, aber sie stellten eine Bedingung, dass der Einsatz von Atomwaffen von dieser Regel ausgenommen werden soll. Massenmord an Zivilisten sollte ein Verbrechen sein, es sei denn, er geschieht mit Atomwaffen. Biologische Waffen, chemische Waffen, Streubomben, Landminen, diese Waffen töten grausam und unterschiedslos, sie bedrohen vor allem die Zivilbevölkerung und deshalb gibt es gegen sie wirksame internationale Verbote. Atomwaffen erfüllen die gleichen Kriterien, aber für sie gab es bis 2017 keinen globalen Vertrag, der sie eindeutig ächtet. Jetzt ist es ICAN gelungen, diese Ausnahme zu beenden. Für die Verhandlung des UN-Vertrags über das Verbot von Atomwaffen hat unsere Organisation den Friedensnobelpreis gewonnen. Aber Deutschland, wir, die wir uns geschworen haben, nie wieder. Und wir meinten auch, nie wieder Hiroshima. Unsere Regierung boykottiert diesen Vertrag. Deutschland will die Legitimität nuklearer Massenvernichtungswaffen nicht in Frage stellen. Die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen im Rahmen der NATO sei für unsere Sicherheit unverzichtbar, so die Bundesregierung. Die Strategen in Verteidigungsministerium und Kanzleramt wollen, dass weiter amerikanische Atomwaffen in Deutschland stationiert bleiben, dass weiter deutsche Piloten ihren Abwurf üben. Sie wissen, dass die Bevölkerung anderer Meinung ist. Deshalb kleiden sie ihre Politik in wolkige Umschreibungen. Deshalb führen sie die Übungen für den Ernstfall im Geheimen durch. Die Technokraten glauben, dass sich Krieg mit einem Pokerspiel verhindern lässt, dass es für Frieden keine Ideale braucht, sondern die Drohung mit totaler Vernichtung. Sie sagen, Abschreckung ist bombensicher. Sie irren. Wir standen schon zu oft am Abgrund, als dass wir uns darauf verlassen sollten. Wir werden neue Kriege. Wir werden neue Kriege nicht verhindern können, wenn wir nicht von der Falschheit des Krieges überzeugt sind. Wenn wir glauben, Politik zwischen Staaten entziehe sich Recht und Gewissen, wird unsere Politik recht- und gewissenlos sein. Wir wissen, dass es einen anderen Weg gibt. Wir können Atomwaffen ächten, wie wir chemische und biologische Waffen geächtet haben. Wir können die Unmenschlichkeit des Krieges begrenzen. Aber dazu müssen wir uns dem Leid der Vergangenheit stellen. Und wenn wir heute sehen, dass neues Leid vorbereitet wird, dann müssen wir Widerstand leisten und Nein sagen.
Und nun die kanadische Künstlerin und Schriftstellerin Twyla Weichsel, die seit 40 Jahren allerdings in München lebt, in Flandern Fields.
Hello everyone. I'm very honored to be here with you today. Ich freue mich sehr, mit euch hier zu sein. Ich werde leider weiter in Englisch reden. I hope you understand. My father was trained to drop nuclear bombs with a starfighter jet. He was a Canadian fighter pilot, and during the Cold War, he was trained by the Americans in California to drop nuclear bombs. That was 1961. Thank God he never had to do it, but the fact that he was ready to do it has changed my life and definitely made me a pacifist. My family has had five generations of fighter pilots in the Canadian Air Force, from World War I to World War II to today. I grew up during the Cold War on Air Force bases in Germany, in Zweibrücken und auch in Ramstein, and in Canada. My father worked on NATO defense plans on our kitchen table. While I am proud of my family's service to Canada, I am convinced that if we really want to end war, we must move beyond military approaches to solving conflict. And I believe we can be far more creative doing that than we have been in the past. Just look at Königsplatz. It has been transformed from a place where war was glorified to a place where peace is now our shared goal. Peace is our only sane, intelligent choice. War has never eliminated conflict. The cost of winning has been horrific death and destruction. Even the winners don't really win. They might return home, but they and their families are scarred by war forever. I'm going to read to you the first two verses of a poem which was written in the middle of World War I in May of 1915, a month after the first gas attacks. This is a poem which Canadian school children learn by heart. This poem was written by a young Canadian doctor, soldier, and poet named John McCrae. John McCrae was my grandmother's cousin. He served as a doctor on the battlefields of Europe throughout World War I. His operating theater was an 8-meter square bunker. Well, not a bunker, an open trench where the damaged soldiers were delivered to him while artillery was still shooting overhead, and he tried to save their lives. As a doctor in the battlefield trenches, John McCrae experienced the horror of this brutal war up close, under his hands. When one of his closest friends was killed near him, he wrote this poem. In Flanders Fields. In Flanders Fields the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place. And in the sky, the larks, still bravely singing, fly, scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago, we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders Fields. In Flanders Fields, the poppies blow, between the crosses, row on row, that mark our place. And in the sky, the larks, still bravely singing, fly, scarce heard amid the guns below. Thank you.
Von einem, der nicht aufgibt, heißt ein Filmporträt über Ernst Gobe, den Präsidenten der Lagergemeinschaft Dachau. Die Ausgrenzung, Verachtung und Lebensangst, die er als Kind im KZ Theresienstadt erleben musste, verpflichten Ernst Gobe als Zeitzeuge, die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart als etwas Unverzichtbares bewusst zu halten. Und dies, das kann man hier wörtlich verstehen, verkörpert er. Und Zeitzeuge heißt für Ernst Gobe auch, engagierter Zeitgenosse zu sein. Anfang der 50er Jahre kritisiert er die Wiederbewaffnung und den Wiederaufbau der Bundeswehr und heute tritt er auch gegen die Abschiebung von Flüchtlingen ein. Vielfach wegen seines politischen Engagements als Kommunist angegriffen, lebt Ernst Gobe uns vor, unbequemes Verhalten ist eine demokratische Tugend. Ernst Gobe.
Ja, erstmal vielen Dank für diese doch sehr netten Worte, die mich schon berühren. Seit Anfang November besuchen Staatsmänner in Europa Soldatenfriedhöfe des Ersten Weltkriegs. Dort reichen sie sich die Hände. Gleichzeitig aber arbeiten sie an europäischen Militärbündnissen, betreiben eine nie dagewesene Aufrüstung im Rahmen der NATO und der EU. An den Grenzen Russlands finden gerade umfangreiche Kriegsübungen mit mehr als 10.000 deutschen Soldaten statt. Die Blumenfelder, die wir gehört haben, was sie bedeuten, sie fordern aber auch zum Nachdenken über den bis dahin im Menschendenken schlimmsten Krieg. Der erstmalige Einsatz von chemischen Waffen und U-Booten und Flächenbombardements zerstörte halb Europa und forderte 17 Millionen Tote. Ein Krieg, den das Deutsche Kaiserreich seine wirtschaftlichen, militärischen und gesellschaftlichen Eliten schon lange vorbereiteten. Ihre Kriegsziele waren die ökonomische und politische Vormachtstellung in Europa und mehr Kolonien. Die deutsche Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie war die größte und stärkste in Europa. Die Regierenden in Deutschland fürchteten den Widerstand aus diesen Reihen. Denn bisher hatte die Sozialdemokratie Annexionen, wie zum Beispiel die von Elsass-Lothringen, verweigert und mit dem Aufruf zur Verbrüderung beantwortet. Im Juli 1914 gab es noch große Demonstrationen in Deutschland gegen die drohende Kriegsgefahr und gegen die Kriegsmobilisierung der K&K-Monarchie Österreichs. Doch schon wenige Tage später hatte sich die Mehrheitssozialdemokratie von der Propaganda der deutschen kriegsbereiten Regierung umgarnen lassen. Sie übernahm die Parolen vom Verteidigungskrieg gegen die zaristische Despotie und der aufgezwungenen Notwehr stimmte für Kriegsanleihen im Parlament. Es gab keine Parteien mehr, nur noch Deutsche hieß es. Karl Liebknecht stimmte als einziger beim zweiten Mal gegen die Bewilligung von Kriegskrediten. Eine Mobilmachung aus allen etablierten Kreisen begann. Die Russenflucht half. Mit deutschen Überlegenheitsmythen, Rassismus und mit einer angeblichen Bedrohung von außen wurden die Menschen auf die Schlachtfelder getrieben. Dass die russische Regierung eine Depesche mit einem Verhandlungsangebot geschickt hatte, verheimlichte die deutsche Regierung. Es war ein Gebräu aus patriotischem Taumel, gezielter Desinformation und Rassismus, das später vom NS-Regime weit übertroffen wurde. Nur wenige Intellektuelle und Wissenschaftler stellten sich gegen die Kriegspropaganda, wie zum Beispiel Albert Einstein und natürlich Heinrich Mann, der schon lange gegen Militarismus und Obrigkeitsstaat wirkte. In diesen Völkerschlachten konnten die mit dem Deutschen Reich verbündeten Jungtürken den Völkermord an den Armeniern durchführen. Mit Zustimmung der deutschen Regierung, ungehindert durch deren politisches, diplomatisches und militärisches Gewicht, wurden 1,5 Millionen Armenier verschleppt, erschossen oder mussten verdursten. Hart, aber nützlich sei dies, so die damalige deutsche Diplomatie. Liebe Freunde, verehrte Anwesende, der Friedensschluss vor 100 Jahren, an den wir heute erinnern, wurde teuer erkauft. Nach Jahren des Kriegselends demonstrierten trotz militaristischer Unterdrückung Menschen. Zum Beispiel streikten im Januar 1918 in München Arbeiter in den Rüstungsbetrieben. Das Signal zum Ende des Mordens breitete sich Ende Oktober bis Anfang November 1918 aus. Soldaten weigerten sich, das Töten fortzusetzen. Zuerst die Matrosen und Arbeiter in Kiel, dann in Berlin und München. Zusammen mit anderen Kriegsgegnern forderten sie: Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung, Frieden, Brot, Sozialismus und Demokratie. Die Revolution begann unblutig und blieb es eine Weile. Nie, Brüder, nie schießen, hieß es. Bis die alten, den Krieg tragenden Kräfte, die ihre Niederlage und ihren moralischen Bankrott nicht eingestehen wollten, mit der Dolchstoßlegende mobil machten. Sie schufen Ordnung gegen die sogenannten Novemberverbrecher, gegen die Friedenskräfte. Mit dabei die Thule-Gesellschaft, deren Zeichen das Hakenkreuz ist. Sie organisierten in Bayern den Mord an dem ersten Ministerpräsidenten Kurt Eisner. für dessen Mörder ist Eisner ein Bolschewik und ein Jude, der weg muss. Aus dem Thule-Kampfbund wird das extrem rechte Freikorps Bund Oberland, das Anfang Mai 1919 mit anderen weißen Truppen in ganzen Bayern Terror und Blutbäder anrichtete. In Berlin waren bereits Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet worden. Die Vorläufer der NSDAP mit Hitler als Spitzel der Reichswehr finden in Bayern gute Bedingungen. Sie sammeln sich und formen schon früh ihr antikommunistisches, antibolschewistisches und antijüdisches, rassistisches Revanche-Programm, das alle bisherigen Verbrechen und Gräuel in den Schatten stehen sollte. Und wieder beginnt das Mordprogramm. 1933 zusammen mit den Deutschnationalen. Die darauf folgende Entrechtung und Ausschaltung der politischen Gegner im Faschismus ebnet den Weg in den rassistischen Eroberungs- und Vernichtungskrieg Deutschlands. Ohne diesen Krieg wären die beispiellosen Verbrechen der Holocaust nicht möglich gewesen. Erst die Eroberung und Besetzung vieler Länder im Osten Europas schuf die Voraussetzung für den massenhaften Völkermord an Juden, Sinti und Roma und den slawischen Bewohnern der angegriffenen Länder. Hier eine Bemerkung. Wenn mein Vorredner davon gesprochen hatte, dass die Nazis kein Gas angewandt haben, dann hat er sich getäuscht. Auschwitz, Gaskammern, auch an anderen Orten. Am Eingang des ehemaligen Vernichtungslagers Belzec, eines der Lager im Generalgouvernement, und als Wandinschrift am Denkmal für die Ermordeten steht der Vers Hiob 16, 18. O Erde, bedecke mein Blut nicht, lass meinen Hilfsschrei niemals verstummen. Zur Erinnerung, Freunde, gehört die Verantwortung für diese ungesühnten Kriegsverbrechen der Vergangenheit. Für eine demokratische Gesellschaft ist es lebensnotwendig, dass Unrecht und Verbrechen klar benannt, aufgeklärt und geahndet werden. Heute wird oft darauf, und wir haben es hier auch schon gehört, hingewiesen, dass wir schon über 70 Jahre in Frieden leben. Wir hier. Doch Deutschland ist heute der drittgrößte Waffenlieferant der Welt und befeuert den Krieg, den wir hier noch nicht haben, an anderen Orten der Welt. Die von der Bundesrepublik geförderten Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sind nur das aktuellste Beispiel, wie der Profit der Rüstungsindustrie an oberster Stelle steht und der Hungertod von Millionen Menschen im Jemen gleichgültig hingenommen wird. Forderungen nach Einstellung der Rüstungsproduktion werden mit dem Hinweis auf Arbeitsplätze abgewiesen. Arbeitsplätze für Menschenleben. Zynischer, menschenverachtender kann man diesen Standpunkt nicht nennen. Liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Anwesende, wenn wir aufhören, uns gegen diese Verletzung von Humanität und Menschenrechten zu stellen, wenn wir die Zerstörung von Asylrecht und Flüchtlingsschutz schönreden lassen und uns nicht vehement gegen Aufrüstung und Kriegspolitik, gegen Waffenexporte einsetzen, geben wir die Errungenschaften der Befreiung von Faschismus und Krieg preis. Danke.
Eine kleine Programmänderung. Sie sind vielleicht die besten Botschafter für das Anliegen dieses Kunstprojekts Niemals wieder. Auf den weißen T-Shirts stehen die Namen ihrer syrischen Heimatorte und keiner unter den jungen Syrern dieses von Ahmad Abbas gegründeten syrischen Friedenskorps, der nicht Gewalt, Leid und Verlust erfahren hat. Ihre Vision ist, so Ahmad Abbas, in arabischen und deutschen Liedern für Frieden in ihrem Land zu singen und auch von der Schönheit ihres Landes zu erzählen. Das erste Lied, was sie singen werden, ist sehr bekannt in Syrien, denn es wurde sehr häufig in dem Bürgerkrieg 2011 gesungen. Das zweite Lied ist von einer Sängerin und Komponistin, die in der ganzen arabischen Welt hoch verehrt wird, weil ihre Lieder von der Heimat, von der Liebe zu dieser Heimat erzählen. Fairuz, der syrische Friedenschor.
So, es geht um erstes Lied. Jannah, das Lied heißt Jannah, Paradies, unsere Heimat, Syrien. Oh, unsere geliebte Heimat, gesegnetes Land. Sogar in deiner Höhle ist immer noch Paradies.
Ma l'Europa, del Khof, basa t'Europa. شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى ناطرنا يجي تلاقيني ياخدنا بعيد هادر المي
Wir haben noch ein Lied, das heißt Meine Oma, alte Oma. Es ist ein arabisches Lied und wir haben auf Deutsch übersetzt. Genau.
Aman, aman, aman. Aman, aman, aman.
Dankeschön. Thank you. Noch ein Lied?
Okay, noch ein Lied.
Wir lassen das jetzt alles hier so stehen, weil Sie schon so viel Geduld gehabt haben. Wir haben noch drei kurze Programmpunkte, die sicher auch sehr interessant und berührend für Sie sind. Der Kultur- und Künstleraustausch des MIR, des Zentrums für russische Kultur in München, will die Geschichte der russisch-deutschen und russisch-bayerischen Beziehungen bewusst halten und fortsetzen. Tatjana Lukina, die Präsidentin des MIR, wird jetzt zu Ihnen sprechen. Ihre Familiengeschichte, das können Sie sich denken, ist sehr stark mitbestimmt von deutsch-russischen Beziehungen. Tatjana Lukina.
Der Erste, die Welt. Wie gerne man nach diesen beiden wunderbaren Wörtern aufhören würde, weiterzusprechen. Sie sind so positiv, inspirierend, machen stolz, geben Hoffnung. Aber nein, hinter diesen einfachen, friedlichen Wörtern steht ein drittes Wort, das die Bedeutung der ersten beiden grausam zerstört. Der Erste Weltkrieg. Und öfter wird er noch groß genannt. Wie kann ein Krieg überhaupt groß sein? Er ist widerlich, grausam, unmenschlich. Er ist alles, nur nicht groß. Heute wird oft vieles in einen Topf geworfen. Die klugen Köpfe aller Länder suchen nach den Ursachen und nach den Taten des Ersten Weltkrieges. Ist es so wichtig, wer ihn angefangen hat? Sind die, die es dazu kommen ließen, weniger schuldig? Nein. Jeder trägt Schuld. Jeder, der mitgemacht hat. Jeder, der es nicht aufgehalten hat. Ein Krieg ist das Schlimmste, was einem Land, einem Volk passieren kann. Aus nichtigem Grund, aus Eitelkeit und Gier Einzelner müssen Millionen von Menschen in den Krieg ziehen und sich gegenseitig bekämpfen. Der Ehrgeiz von Machthabenden, die meinten, das Recht zu haben, über das Schicksal von Millionen von Menschen zu entscheiden, spielten eine tödliche Rolle im Ersten Weltkrieg, der aus einem regionalen Konflikt zum großen Gemetzel der Völker wurde. Die größten Verluste haben Deutschland und Russland gehabt. Je circa 2 Millionen Soldaten von insgesamt 10 Millionen Soldaten. Der Krieg hinterließ dramatische Zustände auf der ganzen Welt. Und in Russland, als Folge des Krieges, kam es zu einer Revolution und blutigem Bürgerkrieg. So war es also vor 100 Jahren. Und heute? Man möchte nun hoffen und beten, dass so etwas Fürchterliches wie der Erste und der Zweite Weltkrieg sich nie wiederholen wird. Und dass die heutigen Mächtigen unserer Welt mehr Verantwortung haben als die damals. Solange ich mich erinnern kann, habe ich in Russland immer wieder von den Leuten gehört, Hauptsache, es gibt keinen Krieg. Das haben die Älteren immer gesagt, diejenigen, die den Krieg selbst erlebt haben. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass die Menschen endlich anfangen, aus der Geschichte zu lernen. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Der amerikanische Dichter Carl Sandburg hat es mal gesagt, das möchte ich immer hören. Gegen den Krieg, um Friedens willen habe ich vor 27 Jahren in München unseren deutsch-russischen Kulturverein gegründet. Und im Namen und ihm den Namen Mir gegeben, was im Russischen Frieden und Welt bedeutet. Es ist eine Vereinigung der Gleichgesinnten, die ihre Hauptaufgabe daran sehen, eine symbolische Brücke zwischen den Völkern zu bauen, die von Mensch zu Mensch führt. Oder wie man in Russland sagt, von Seele zu Seele. Спасибо.
Walter Kuhn hat Ihnen schon erzählt, wie sehr der Bezirksausschuss 3 von Anfang an und mit 100% dieses großartige Kunstprojekt unterstützt hat. Christian Krimpmann, der Vorsitzende des Bezirksausschusses, wird nun einige Worte an Sie richten.
Ja, vielen lieben Dank, meine Damen und Herren. Und auch von mir als hier zuständigen Stadtviertelpolitiker herzlich willkommen in der Max-Vorstadt hier am schönen Königsplatz. Ich möchte mich bei der Vielzahl der nun schon gesprochenen Vorrednern ganz herzlich bedanken für diese sehr eindrucksvollen Redebeiträge, will meinen aber entsprechend kurz abfassen. Ich möchte etwas tun, oder ich möchte diese Rede ergänzen um etwas, was aus meiner Sicht bislang noch nicht ausreichend stattgefunden hat. Ich möchte mich nämlich bei Herrn Kuhn ganz herzlich bedanken, dass er schon vor langer Zeit den Mut gefasst hat, dieses Kunst- und Friedensprojekt anzugehen und hier am historisch schwer beladenen Königsplatz, aber auch hier am wunderschönen Königsplatz in der Maxvorstadt zu verwirklichen. Dafür meinen ganz lieben Dank, lieber Walter Kuhn. Er ist, um Ihnen die Dimension ein bisschen zu erläutern, er ist vor über einem Jahr zu uns in den Bezirksausschuss gekommen. Damals war es noch eine vage Idee, dieses Projekt, und hat es vorgestellt und hat sich im ersten Aufschlag der vollen Unterstützung aller Parteien und des gesamten 25-köpfigen Gremiums verdient gemacht. Und das passiert auch sehr selten, dass keine einzige Gegenstimme oder kein einziger Kritikpunkt bis zum heutigen Tag über ein Kunstprojekt geäußert wurde. Vielen lieben Dank dafür. Und nun möchte ich uns eigentlich nur noch eine Sache wünschen, nämlich dass der Titel dieses Kunstprojektes, Never Again, nie wieder, irgendwann einmal auf der ganzen Welt Wirklichkeit wird. Vielen Dank.
Bevor ich Ihnen nun den letzten Programmpunkt ankündige, möchte ich Sie auf eine Performance hinweisen, die im Hintergrund schon vorbereitet wurde. Wenn Sie also den Königsplatz verlassen und bevor Sie ihn verlassen, bitte schauen Sie zu der Antikensammlung. Dort hat die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegnerinnen seit 30 Minuten diese Performance vorbereitet und wartet natürlich, bis wir hier beendet haben. Nach dem Vorbild der tibetischen Gebetsfahnen hängen Hunderte von Friedenserklärungen in den letzten 2 Jahren gesammelt an einer Leine. Sie sind als Pendant zu Kriegserklärungen zu verstehen und fordern dazu auf, Krieg als Mittel der Politik zu verurteilen. Diese Friedenserklärungen können Sie später auch in der Black Box unterschreiben und damit die Leine verlängern. Einen kurzen Veranstaltungshinweis noch im Zusammenhang mit dieser Kunstaktion findet am Sonntag, den 25. November um 17 Uhr eine Messe für den Frieden statt mit dem Maria Wartchor The Armed Man, A Mass for Peace. Und nun, es geht nicht knapper, nicht genauer und umfassender als in Ihren eigenen Worten. Oh, Entschuldigung. Vielen Dank. Natürlich, um 17 Uhr in der Himmelfahrtskirche in der Kittlerstraße 15, das ist in München-Sendling. Sie finden aber das ganze Kulturprogramm auch in der Broschüre, die in der Blackbox ausliegt. Es geht nicht knapper, nicht genauer und umfassender als in Ihren eigenen Worten. Akkordeonistin und Melodikaistin, Stimmkünstlerin und Performerin, Textdichterin und Komponistin Michaela Dietl, in Niederbayern geboren, trägt uns das Grußwort von Konstantin Wecker vor. Und ich bedanke mich schon jetzt für Ihr Kommen.
Liebe Freunde, ich kann leider heute nicht persönlich bei euch sein, sende euch aber herzliche Grüße. Nie wieder Krieg 2018 heißt für mich, wieder einmal am Grab meines Freundes Willi über vieles nachzudenken, und ein paar Textpassagen daraus möchte ich euch gerne mitgeben. Du wirst das nicht glauben, du kannst das nicht glauben, Willi. Heute druckern die neuen Nazis ins Parlament und erklären die unmenschlichste Epoche der Menschheitsgeschichte zu einem Vogelschiss. In Anbetracht der tausendjährigen, erfolgreichen Geschichte des deutschen Volkes. 1000 Jahre deutsche Geschichte? Das sind dem Herrn Gauland wohl die Wahnvorstellungen seines Führers dazwischen gekommen. Ja, Es gab dann einen Aufschrei hier und da, aber der ist ja eh kalkuliert von denen. Dann gibt's eine halbherzige Entschuldigung und es war ja alles nicht so gemeint. Und das war's dann. Denn die potenziellen Faschisten des Landes sind ja erreicht worden mit dieser kalkulierten Ungeheuerlichkeit. Was ist passiert, Willi? Wie hat es jemals so weit kommen können? Neoliberalismus heißt dieses Monster, das es geschafft hat, uns einzureden, dass wir all das aus freiem Willen tun, was das Monster mästet, was dieser Hydra immer wieder neue Köpfe wachsen lässt und damit einen kleinen Prozentsatz der Menschheit immer reicher und gieriger macht und alle anderen in tiefste Verunsicherung, Verarmung und Verzweiflung stürzt. Alle 2 Sekunden wird ein Mensch auf dieser unserer Erde zur Flucht gezwungen. Einer von 110 Menschen weltweit ist von Flucht und Vertreibung betroffen. Und 9 von 10 Flüchtlingen leben in Entwicklungsländern. Und vor was fliehen die denn wohl? Du weißt es, Willi. Vor unsere Waffen, vor unseren Finanzspekulationen, vor unserer Ausbeutung der Erde, auf der sie leben. Wenn man sich die europäische Geschichte ansieht, schreibt der von mir geschätzte Philosoph Jürgen Wertheimer, wirkt es weit eher so, als seien wir die Erfinder eines Perpetuum mobile der Kriege, die wir seit Jahrtausenden in allen Variationen durchdeklinierten und in die Welt hinaustrugen. Die europäische Kolonisation erfasste die gesamte Welt und stellt eine einzige Grenzüberschreitung der Außengrenzen anderer Länder dar. Und jetzt rufen ausgerechnet wir nach strikter Wahrung und Sicherung unserer Außengrenzen, nachdem wir über Jahrhunderte das Gefüge der Welt aus dem Lot gebracht haben. Bei all dem berufen wir uns gebetsmühlenartig auf unsere christlich-abendländischen Werte, die notabene allesamt orientalischer Herkunft sind. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass die Bibel und das Neue Testament in Tübingen, Gelsenkirchen oder Straßburg geschrieben wurden. Gaulands Vogelschiss ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, das schon vorher bis zum Rand gefüllt war, mit Herzlosigkeit und Verharmlosung der Nazi-Diktatur. Es wird Zeit, dass wir dafür sorgen, dass die braune Brühe nicht noch weitere Landstriche überschwemmt. Widerstehen wir mit all dem, was uns als menschlichen Wesen gegeben ist, an Mitgefühl und Verstand, Poesie und Zärtlichkeit. Konstantin Wecker. Ja, und ich möchte jetzt das Grußwort beenden mit 2 Zitaten und das habe ich mit dem Konstantin abgesprochen. Das erste ist von Erich Fried. Faschismus ist keine Meinung, es ist ein Verbrechen. Und das zweite ist in Anlehnung an Frank-Walter Steinmeiers Aufruf, mehr auf die Sprache zu achten. Ein Gedicht von Hilde Domin. Worte. Worte sind reife Granatäpfel. Sie fallen zur Erde und öffnen sich. Es wird alles Innere nach außen gekehrt. Die Frucht stellt ihr Geheimnis bloß und zeigt ihren Samen. Ein neues Geheimnis. Hilde Domin.
Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, die so lange ausgehalten haben hier. Es ist ja doch schon November, aber trotzdem, wir hatten Glück, das Wetter war ja gut. Herzlichen, herzlichen Dank. Tragen Sie die Botschaft weiter und kommen Sie auch während der nächsten Tage und Wochen immer wieder mal hier vorbei. Heute ist es wohl unmöglich, den Container zu stürmen. Das dürften nur ganz, ganz wenige sein, aber ja, es ist 3 Wochen lang jetzt die Gelegenheit, auch diese wunderbare Arbeit der Anita-Augsburg-Schule dann eben zu erleben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ja, ich freue mich einfach nur. Wenn es irgendwie möglich ist, dann würde ich gerne all die Helfer von Kolibri, die hier mitgemacht haben bei dieser Sache, einmal auf die Bühne bitten. Da soll ein gemeinsames Foto entstehen. Ich glaube, das ist fast eine Unmöglichkeit, die jetzt alle hier aufzutreiben. Aber es waren zig Leute, zig verschiedene Leute, die da immer wieder und überall mitgeholfen haben. Aber die, die da sind, wenigstens bitte kommt mal auf die Bühne. Zeigt euch einmal und holt euch noch euren Applaus ab, wenn das geht. Und dann machen noch ein paar Fotografen Fotos. Ah ja, dann bin ich jetzt gerade noch gebeten worden, anzukündigen, dass diese Blumen vom 3. Dezember an abgeholt werden können. Da werden zunächst mal unsere Paten und Patinnen bedient werden und was dann noch übrig ist, kann man abholen eben in dieser Zeit. Die werden vorher gepflückt, diese Blumen, von dem syrischen Friedenschor, der hier vorhin aufgetreten ist. Die werden am Sonntagnachmittag um 16 Uhr beginnen, die Blumen rauszureißen und wir werden sie dann am nächsten Tag hoffentlich die meisten unversehrt dann eben haben und dann an Interessenten abgeben können. Vielen Dank. Okay.